die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Gut, ist ein ganz anderes Gefühl. Wir sitzen nämlich jetzt hier in einem Wagen. Das ist ein
auf der Leipziger Buchmesse?
Mitten auf der Leipziger Buchmesse und nicht in unserer Praxis, muss man ja dazu sagen. Und das ist ein ganz interessantes Gefühl.
Ja, und wir haben auch jemanden im Wagen als Gast dabei. Das ist Josephine Mark. Ich glaube, das erste Mal jemand, die als Illustratorin Graphic Novels macht.
Comics. Graphic Novels, genau.
Und das auch noch extrem erfolgreich. Sie ist nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, hat den in diesem Jahr zum ersten Mal vergebenen
Uwe Lüders Preis
erhalten und sie erhält auch das Kranichsteiner Kinderbuchstipendium in diesem Jahr. Also wahnsinnig viele Erfolge für ihr Buch, das beim Kiebitz Verlag erschienen ist, Trip mit Tropf.
Also Josephine räumt ab, könnte man sagen.
Ja.
Das schon. Ja, jetzt wollen wir natürlich ein bisschen was wissen. Diese zwei Bücher kamen eigentlich sehr schnell hintereinander, diese 2021, diese gekonnte Western-Parodie Murr im Zwerchfell Verlag und dann eben Trip mit Tropf im vergangenen Jahr beim Kiebitz Verlag. Du hast Kultur- und Medienpädagogik mit Schwerpunkt Museumspädagogik studiert. Also bist sozusagen eine diplomierte Pädagogin, Kulturpädagogin, Museumspädagogin, irgendwie sowas. Hat das irgendwie Einflüsse eventuell auf die Art, wie du an Themen rangehst, dass du überlegst, der Vermittlungscharakter oder nö, ist ein früheres Leben?
Rückblickend muss ich sagen, ist es wirklich ein früheres Leben. Ich denke halt nicht mehr wirklich in diesen pädagogischen Kategorien. Es ist aber natürlich ein Startpunkt für alles, was danach kam. Also auch wenn ich jetzt nie wirklich als Kultur- und Medienpädagogin gearbeitet habe, so bin ich doch darüber in die Kulturarbeit gekommen und nach Leipzig gekommen. Und da beginnt eigentlich dieser künstlerische Werdegang so ein bisschen.
Der beginnt erst mit Leipzig.
Der beginnt erst mit Leipzig, genau. Also ich wollte eigentlich ursprünglich gerne an der HGB, also an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, in Leipzig studieren, hatte mich auch beworben. Also direkt nach der Schule, ganz jung mit Mappe und so. Und natürlich bin ich nicht genommen worden und hatte dann eigentlich so eher so überlegt, mit einem Studium erstmal zu überbrücken. Und hatte dann halt, wie gesagt, so ein, zwei Semester erstmal was völlig anderes studiert, nämlich Medientechnik. Das hat mich aber so ein bisschen in diese Medienrichtung schon mal gebracht. Und dann habe ich festgestellt, okay, eigentlich will ich jetzt nicht wirklich in diesen Kunstbetrieb so einsteigen, auf die Art und Weise. Ich würde aber schon gerne ein kreatives Studium machen, was vielleicht auch ein bisschen technisch ist, was aber mehr künstlerische Anteile hat. Und das war halt dieses Kultur- und Medienpädagogik. Also da hat man auch Zeichenkurse, man filmt selber. Und es gibt dann auch so Radio. Also man konnte so ganz viel machen, Theaterprojekte. Und das hat mir eigentlich diese ganze Welt erstmal in diese Kreativität, die es da noch gibt, geöffnet.
Also die Bandbreite gezeigt.
Genau. Und ich bin halt einfach schon immer auch sehr filmaffin, also so generell, also Geschichten in Büchern, in Filmen, also alles, was so mit Storytelling zu tun hat, reizt mich einfach sehr. Und dann das Zeichnen habe ich auch schon immer gehabt. Ich habe als Kind schon immer gern gezeichnet, ne? Und dann, wie gesagt, mit diesem Kunststudium, das war halt einfach ein logischer Schritt. Und
Und dann ist es aber nochmal in Richtung Grafikdesign gegangen, weil das in der Kunst, mit der Kunsthochschule so nicht funktioniert hat. Aber auch da ja dann das klare auf das Pferd Kreativität gesetzt.
Das kam auch so ein bisschen nebenher. Also ich hatte durch das Studium habe ich so ein, das nannte sich Verwaltungspraktikum, und dann musste man auch noch ein halbes Jahr ein Praktikum an einer Kultureinrichtung machen. Und ich bin in die Moritzbastei in Leipzig gegangen. Also es ist eine sehr große Kultureinrichtung, die einfach eine komplette Bandbreite auch wieder bedient. Also wirklich von der Diskothek bis zum Jazz, bis zur Klassik und Lesung und so weiter. Und dort habe ich also neben dem Studium quasi so ein bisschen mehr Geld verdient in diesem Bereich einfach Grafik. Also habe dann einfach angefangen, dort Plakate zu machen und so ein bisschen Pressearbeit und bin dann dort einfach geblieben. Also die haben mich dann quasi übernommen nach dem Praktikum und da habe ich dann ganz lange Flyer-Plakate sowas gemacht, Künstlerbetreuung. Genau, und habe dann für die Diskothekenreihe All You Can Dance, das ist so mittwochs war das immer so eine Studentendiskothek, habe ich für die, da gab es immer so Plakate, wo dann quasi die DJs und das Freigetränk das der Woche drauf stand und das, ich dachte so, ich zeichne da jetzt einfach was drauf. Das waren so ganz einfach nur A3 kopiert und dann durchgezogen.
Das klingt gut, das Freigetränk der Woche.
Ja, genau. Meistens Cuba Libre. Es wechselte, glaube ich, immer zwischen Cuba Libre und also.
Auch das ist jetzt erstmal irgendwann doch ein bisschen dröge, wenn man dann auch schon wieder. Ja. Oh, was gibt's denn diese Woche? Ja, ach, Cuba Libre nochmal.
Genau, und deswegen, das war halt die die Überlegung war einfach, okay, dann die Abwechslung, die hat, das ist halt nicht unbedingt das Getränkeangebot, aber man kann ja da einfach noch was drauf machen. Und das war, ist halt das Schöne, weil die Moritz-Bastei mir da ganz viel Freiheiten gelassen hat. Und gesagt, mach halt. Also, was auch immer du machst. Und da habe ich halt angefangen, dort Cartoons drauf zu zeichnen. So ganz einfach schwarz-weiß, damit man es halt auch kopieren kann. Und habe halt jede Woche einen Cartoon gezeichnet. Und das war diese harte Schule. Also wirklich Mittwoch um 18 Uhr mussten die Plakate hängen. Und meistens habe ich vorher keine Zeit gehabt. Da habe ich dann Mittwoch 17 Uhr hingesetzt und habe mir halt irgendwie einen Cartoon noch überlegt.
Der Druck,
genau.
Okay. Der Druck. Horror, Vakui, Angst vor dem weißen Platz, muss was passieren.
Ein Bild oder war das schon eine Bildgeschichte mit drei Panels oder einer?
Genau, also Cartoon ganz klassisch, ne? Ein Pointenbild. So, und das habe ich wirklich, also Jahre, da gab es dann die Plakate schon gar nicht mehr. Da habe ich aber das dann weiter gezeichnet und auf Facebook und im Blog ist das dann immer erschienen von der Moritz-Bastei. Und ich habe das dann am Ende, glaube ich, wirklich 13 Jahre durchgezogen und habe jede Woche ein Cartoon. Ich habe wirklich ein großes Archiv.
Oh, okay.
Und es ist erst mit Corona eingeschlafen. Also ich habe während Corona habe ich einfach, fand ich es nicht so lustig. Oder ich habe dann einfach zu viel andere Sachen im Kopf gehabt, die einfach mir das erschwert haben, diese Leichtigkeit in diesen Dingen zu machen und habe dann einfach viel zu viel immer so reflektiert, so, oh, das kannst du jetzt nicht bringen, das ist nicht lustig, den Leuten geht so schlecht und du musst doch irgendwie, ne, das war einfach der Anspruch war dann einfach, ist mir dann dazwischen gefunkt und dann habe ich das tatsächlich jetzt aufgehört, aber ich würde gerne wieder anfangen, aber ich bin so raus aus diesem wöchentlichen Rhythmus.
Hat sich dann mit Corona sozusagen diese Idee für was Längeres, also Graphic Novel, erst ergeben oder war das schon kurz davor?
Nee, das war schon vorher. Also die Bücher sind zwar nach Corona erschienen, es hat aber halt genau, Corona war auch der Grund, dass zumindest Moore so verzögert kam, weil das ist von 2017.
Ah, okay.
Genau, und deswegen sind die auch so kurz nacheinander gekommen. Also deswegen.
Deswegen sieht der Eindruck von außen ist, die legt aber jetzt ordentliches Tempo vor.
Das,
also jedes
das
Jahr eine neue. Wir haben eingestellt, wir warten jetzt schon, was 2023 kommt.
Mindestens zwei Bücher.
Ja. Ich arbeite tatsächlich gerade an zwei Büchern parallel.
Okay.
Es wird dieses Jahr noch eins erscheinen. Also hoffe ich, wenn ich meine Deadlines nicht komplett reiße, aber das darf ich meinem Verleger nicht. Nein, Quatsch. Ich bin auf jeden Fall, es wird im Herbst sehr wahrscheinlich noch.
Ist das ein Arbeitstitel?
Das ist eine Comic-Adaption eines Kinderbuchs. Ich denke schon, dass ich da jetzt auch schon drüber reden kann. Das ist schon offiziell. Und zwar von Annette Pient und Jutta Bauer, der Bär beiß. Und das durfte ich jetzt quasi adaptieren als Comic. Und
erscheint dann in welchem Verlag?
Auch wieder bei Kiebitz.
Auch wieder bei Kiebitz.
Genau. Also das.
Das ist ja lustig, es sind ja sehr, sehr oft Tiere, die da eine Rolle spielen. Also in Tripp mit Tropf, das ist ein echt schwieriges Wort, Tripp mit Tropf, da muss man echt aufpassen.
Manche sagen dann Trops, ja, also obwohl sie das
Tipps von
den Tropf vor sich sehen, ja.
Nein, der Werber ist es ja auch wieder, der Titel verrät es ja schon ein bisschen, auch ein Tier. Ist da irgendwie eine Nähe zu diesen Tierfiguren? Gibt ja Menschen oder Illustratorinnen, Illustratoren, die sich einfach in dieser Tierwelt unglaublich gut fühlen und sagen, mit denen kann ich einfach wahnsinnig viel machen. Da muss ich mich nicht in diese Menschenumrisse und mit diesen Figuren auseinandersetzen, sondern Tiere können da einfach ganz anders illustriert werden und mit ganz anderen Geschichten versehen werden.
Also das ist tatsächlich zum Teil auch eine bewusste Entscheidung, dass ich zeichne halt mehr Tiere, weil ich sie einfach lieber zeichne. Und ich habe aber auch mehr Übung da drin durch diese Cartoons. Es waren halt immer Tiercartoons. Das heißt, ich habe einfach 15 Jahre jetzt Vorlauf, habe ganz viele Tiercharaktere, die ich einfach sicher zeichnen kann und wo ich auch so ein Gefühl für die Mimik, für die Gestik und sowas habe.
Also das fällt auf, dass du brauchst kaum Striche, um eben eine Gestik oder eine Mimik darzustellen. Und da muss eigentlich, also in meinen Augen, da muss jemand sehr, sehr geübt sein, damit er mit ein paar Strichen das so hinkriegt. Das kann kein Anfänger, sondern da muss einer lange dran sitzen, bis das.
Ja.
Aber da sitzt auch jeder Strich, also Chapeau.
Dankeschön. Ja, ich vermute, das ist diese harte Schule-Cartoon. Also da muss ja wirklich, da hat man ja auch nicht noch ein zweites Bild, um was zu erklären, sondern da muss sowohl die Pointe sitzen, als auch jede Bewegung, jede Handbewegung, jedes Ohr muss seine richtige Position haben. Also das ist schon was auf jeden Fall sehr das geschult hat, also den den Humor und die Art zu erzählen.
Und wie kam es zustande, dass in Trip mit Tropfen Kaninchen und Wolf dieses Paar bilden? War das auch von vornherein so eine Konstellation, die einfach viele Möglichkeiten gibt, weil sie einfach nicht zusammengehören und es ein Grundinteresse des Wolfs an leckerem Kaninchen gibt, der es sich natürlich auch durch diese Geschichte zieht?
Auf jeden Fall ist es natürlich vom Storytelling her leicht, das so zu machen. Also wirklich zwei absolut Gegensatzpaare, die sogar natürlich gesehen Feinde sind, um einfach ganz viel Konflikt auch reinzubringen, aber auch ganz viele Möglichkeiten, das unerwartet irgendwie aufzulösen. Weil wie soll das zusammengehen? Wieso gehen die überhaupt erstmal zusammen los? Und so. Und ich wusste halt nur, dass ich das Kaninchen war so ein bisschen gesetzt, weil ich eine Figur brauchte, die sehr ängstlich und schwach ist und auch so ein bisschen, so ein bisschen anstrengend in seiner Unfähigkeit, so, und dem halt was entgegenzusetzen, was das halt auch noch eine Herausforderung für dieses kleine Tier darstellt. Das war dann irgendwie auch klar, dass das zumindest so was Ähnliches wie ein Wolf sein musste. Und ich hatte dann relativ alte Illustrationen von mir gefunden. Das war so ein Wolf mit so 3-4 Kaninchen im Wald. Und der Wolf schneidet halt irgendwie so Sterne aus und die Kaninchen kleben die irgendwo auf und so. Und da stand dann, also hatte ich dann quasi so einen kleinen Spruch drunter. Der Wolf betreibt, was niemand weiß, des Nachts im Wald den Bastelkreis. Und das ist halt dieser, ich mochte die immer so gerne und habe halt irgendwie gedacht, so, das ist so eine seltsame Situation und es ist so absurd und irgendwie möchte ich das irgendwie schon noch gerne mal wieder aufgreifen. Und als ich dann quasi wieder bei der Vorarbeit für dieses Buch da drüber gestolpert bin, dachte ich so, perfekt, dann ist das jetzt so.
Das fällt auch auf, dass du so einen wunderbaren Sprachwitz hast. Also schon in diesen Anfangsszenen, als dann der Wolf, boah, nee, was, ich? Und so weiter, der hat so eine Sprache und genau die richtige, Rollwehen, war das nicht?
Rollwehen.
Rollwehen am Arsch, genau. Und so weiter. Und das ist so herrlich irgendwie, also, weil das ist immer so auf dem Punkt, das braucht nicht vieles, aber wie das da rauskommt und so. Also dieses Minimierende, also da ist ja nicht nur, das ist ja die Kombination auch bei diesen Graphic Novels, Bild und Text, aber wie das zusammenpasst und diese Sprache, die sucht man. Also viele andere Graphic Novels, jo, die sind so betulich und sonst was, aber hier ist so ein Drive drin, finde ich. Ja, vielleicht, aber hängt das zusammen mit, du hast ja gesagt, Film hat dich da auch ganz am Anfang schon interessiert und ich finde, das hat teilweise auch was Filmisches. Also das hat so einen Drive, das geht so, das geht rasant, das ist nicht so, sondern...
Aber da kann man ja direkt fragen, entwickelst du die Geschichte aus dem Text oder entwickelst du die Geschichte aus den Bildern und textest dann oder geht beides Hand in Hand? Wie kann man sich das vorstellen?
Nee, ich gehe da tatsächlich offensichtlich sehr filmisch auch ran. Also ich schreibe mir erst ein Drehbuch. Ich schreibe quasi so wie so ein Theaterskript.
Richtiges Storyboard mit allem.
Ich habe halt, das ist dann auch so, Drehbuch. Sieht aus wie so ein Theaterskript, keine Ahnung, wie man es nennt, wo dann erst die Szene beschrieben wird und dann die ganzen Dialoge kommen. Und mir ist das tatsächlich auch sehr wichtig, um da nochmal reinzuhaken. Also diese Dialoge und dass das alles so verkürzt und auch so realistisch dadurch ist, ist mir unheimlich wichtig. Und ich glaube, das ist vielleicht bei weil du jetzt meintest, es gibt auch Comics und Graphic Novels, wo das nicht so ist, die sich wahrscheinlich eher aus diesem literarischen Hintergrund bedienen. Und das ist bei mir halt nicht. Also ich sehe halt so Filme vor Augen, wenn ich meine Skripte schreibe. Dann das läuft wirklich wie so ein Film vor mir ab. Und da ist es halt was, ich schaue halt sehr viel und sehr gerne Filme. Und reagiere aber unheimlich empfindlich auf so unrealistische Dialoge. Das kann mir wirklich ein ganzes Seherlebnis verderben, wenn ich das Gefühl habe, nee, so redet niemand miteinander. Mhm. Niemand erklärt nochmal groß und breit, was die jetzt für eine Beziehung zueinander haben, sondern man wird bei den guten Filmen wird man als Zuschauer oder den guten Geschichten wird man als Zuschauer einfach reingeworfen und ist dann die ersten 10 Minuten damit beschäftigt, sich in dieser Welt zu orientieren. Und wenn wir die Figuren permanent alles erklären, also ja, das ist jetzt hier, bei uns ist das so und wir machen das so und so. Und das hat man ganz oft in so, ich sag mal so schlecht geschriebenen Dialogen, dass auch so Kleinigkeiten, dass die Leute sich ständig mit Namen ansprechen. Warum muss ich auf der ersten Seite eines Comics schon wissen, wie alle heißen und wie die in Verbindung miteinander stehen, so, ne? Dass das eine Familie ist oder was auch immer. Das ist nicht nötig. Das ist so, man tritt halt irgendwie in das Leben von anderen Leuten rein und hört halt zu. Und das ist das, was ich immer versuche, in dieser Art, wie ich Dialoge aufbaue, auch zu machen, dass man halt als Leser dazu tritt und zuhört. Man ist so, man hört einfach Menschen oder in dem Fall Tiere miteinander sprechen, die eine gemeinsame Vorgeschichte haben oder auch nicht und sich das dann entwickelt. So. Und das muss halt glaubhaft sein.
Bei dir ist aber sehr wohlwollend eben das Bild, das ist die Hauptsache, auf die es ankommt. Ich finde, es gibt so eine ganze Reihe amerikanischer Graphic Novels, da ist es schwarz vor Text, das sind Bleiwüsten teilweise, die dabei sind, wo ich denke, da traut der Zeichner ja seinem eigenen Bild nicht. Also, dass er was vermitteln kann. Nein, es braucht ganz viel Erklärung, wie du eben sagtest. Und bei dir ist das der Drive, nicht nur, dass Text und Bild genial zusammenpassen, sondern die Bilder, die Panels treiben diese Geschichte als voran.
Aber es ist vielleicht auch ein anderer Stil an so einen Comic heran. Es gibt halt auch einfach Comics, die vielleicht auch total gut funktionieren, weil sie halt viel Text haben und dafür, also keine Ahnung, aber es ist halt nicht meine Art zu arbeiten einfach. Ich kann mir vorstellen, dass das halt für manche Leute schöner ist, wenn die halt auch so ausgefeilte Dialoge haben. Ich empfinde es halt für mich und meine Arbeit jetzt, ne? Also ich rede jetzt wirklich nur, also ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie das in den Kontext stellen mit anderen Werken, aber für mich funktioniert so einfach besser.
Vielleicht kommen wir nochmal zu der Technik. Du arbeitest ja mit Feinliner, du arbeitest mit Tusche, mit Wasserfarben, Aquarell und so. Aber du bist auch digital unterwegs und beherrschst das auch alles. Gibt es da, was weiß ich, bestimmte, also wann setzt du was ein? Wie kombinierst du? Wie sieht das dabei aus? Oder hast du eine Vorliebe lieber für das eine oder für das andere oder zu bestimmten Zeiten?
Also das Digitale ist tatsächlich für mich eher nur so ein Hilfsmittel. Also ich koloriere digital, alles andere mache ich tatsächlich ganz analog, also erst mit Bleistift die ganzen Skizzen und dann mit Tusche und Feder die Konturzeichnung und dann scanne ich das ein und koloriere das halt digital, weil das einfach für die Weiterverarbeitung, gerade auch so in der Buchproduktion, ist es viel besser so, weil man halt schneller was ändern kann, weil man genauer und präziser die Farben beeinflussen kann. Und was ich halt nicht könnte, wenn ich es jetzt zum Beispiel aquarellieren würde und dann scannen würde, dann gehen mir ganz viele Feinheiten verloren. Und so habe ich halt eine ziemlich gute Kontrolle darüber. Und mir ist es aber wichtig, dass die Kontrolle wirklich nur am Ende dann da ist, also dass ich nur über die Farben die Kontrolle habe und nicht über die Striche zu 100%, weil das wird dann so ein bisschen leblos, wenn ich jetzt mit einer Tusche, dann, ne, man kriegt das nie so präzise hin und ich mache das auch, also ich mache relativ kurze Striche teilweise auch und das ist sehr locker und auch extra so, dass das so ein bisschen zittert, also das liegt sicherlich auch an meinen Händen, aber es ist halt auch ein bisschen Absicht, dass der Strich so ein bisschen unstet wird.
Du hast Weißräume dazwischen, ganz klar, die aber, die machen das Ganze ja luftig und der Leser, beziehungsweise der Betrachter, die Betrachterin schließt ja das sofort, diese Konturlinie.
Genau, und es sieht halt auch immer so ein bisschen, dreckig will ich es gar nicht sagen, aber es sieht halt immer so ein bisschen handgemacht einfach aus, diese Linie. So, und das ist mir einfach wichtig, dass das so drin bleibt.
Aber auch gleichzeitig in Bewegung, das macht es irgendwie. Also dieser Drive, den ich vorhin meinte, das sind diese Leerstellen, dass es eben nicht brav die Umrisslinie ist, sondern nee, da zittert was, wie du sagst.
Heißt das deine Technik, mit der du insgesamt arbeitest, oder hast du das jetzt vor allem für die, zum Beispiel für Tritt mit Tropf verwendet und sagst, naja gut, jetzt beim nächsten Projekt, du hast jetzt schon von dem Neuen erzählt, mache ich es da genauso oder sagst du, die Projekte bestimmen auch so ein bisschen, wie ich das von der Technik her mache?
Ich muss sagen, ich arbeite sehr, sehr gerne in dieser Technik und ich glaube, ich bleibe jetzt auch dabei, zumindest was die Arbeit mit Feder und so weiter angeht, weil ich einfach festgestellt habe, dass da sehr viel auf dem Blatt passiert, was mich selber positiv überrascht. Also dass manchmal, also was du vorhin meintest, dass die Mimik und die Gestik manchmal mit einem Strich so eingefangen wird. Das ist natürlich was, ich weiß, wie ich das platziere, aber am Ende, der Strich passiert halt wirklich erst auf dem Blatt. Und das ist halt immer wieder absolut faszinierend für mich, ganz speziell beim Wolf jetzt in diesem Buch, was der manchmal für Gesichtsausdrücke bekommen hat, nachdem ich quasi meine Bleistiftskizze nochmal mit einer Feder drüber bin. Das ist schon, also das ist so eine Magie, die will ich mir nicht nehmen lassen, so durch den Rechner, wo ich einfach viel mehr Möglichkeiten habe.
Hast du das mit Feder oder Feinliner?
Nee, mit Feder.
Also mit Feder, also richtig, also wo man ja auch dann unterschiedliche Breiten im Strich machen kann. Ja. Toll.
Was auch noch ganz spannend ist, du kommst ja jetzt von der Moritz-Bastei, von der Disco und dem Freigetränk auf der einen Seite und bist ja jetzt dann doch ein bisschen im Kinderbuch gelandet oder im Kinder- und Jugendbuch. Hat sich das auch automatisch so ergeben, weil die Möglichkeiten da waren, weil die Geschichten da waren?
Kinder- und Jugendbuch muss man jetzt noch dazu sagen, dass du, also im letzten Jahr zumindest zwei Illustrationen von dir veröffentlicht worden sind. Du hast einmal von Charlotte Kaspar das große Glück der kleinen Dinge bei Carlsen illustriert und dann Ich bin Flocke, zu viel Talent, zu wenig Möhren von der Marlene Dammann bei Überreuter.
Klingt schon wieder nach einem Tier.
Klingt schon wieder nach einem Tier. Genau, aber die zwei hast du zur Information eben illustriert. Deswegen die Frage, ob du da jetzt mehr landest.
Das große Glück, das ist eher so ein Geschenkbuch. Das ist, glaube ich, einfach mein Stil. Ne? Da wollten die gerne so cartoonige Tiermotive dazu haben. Und Flocke ist tatsächlich ein Kinderbuch für Erstleser. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich habe mich zumindest, was meine Comics angeht, nicht im Kinderbereich positioniert, sondern das ist einfach, glaube ich, dadurch, dass das Buch im Kiebitz Verlag erschienen ist, der ja ein reiner Kindercomic-Verlag ist, wird das einfach so wahrgenommen. Aber so vom
Es ist All-Age, könnte man sagen.
Es ist ein All-Ager, genau. Und ich freue mich auch unheimlich, dass das tatsächlich auch als All-Ager funktioniert. Also ich habe wirklich dieses Buch vor 70-Jährigen funktioniert genauso wie vor 7-Jährigen. Das ist total irre.
Also das war jetzt auch gar nicht die Einschränkung, die damit mit der Frage verbunden war. Also wir diskutieren ja immer wieder über die Frage, ist man im Kinderbuch, wenn man eins veröffentlicht, im Kinderbuch-Ghetto festgenagelt und kommt da nie wieder raus? Oder ist das nur das Zweitklassige, weil man es für Erwachsene nicht geschafft hat? Das sind ja Fragen, die wir vehement ablehnen und sagen, nee, Bücher sind Bücher, weil die Geschichten da sind, egal wer die liest. Die finden ihre Leserinnen und Leser. Es ist ja oftmals der Verlag, der es so ein bisschen irgendwo hinbringt. Und klar, wenn man halt sagt, der Kiebitz Verlag ist ein Verlag für Kindercomics, dann rutscht so ein Buch irgendwie auch automatisch in so eine Richtung. Und man muss dann immer aufpassen, dass dann manche nicht sehr die Augen so halb schließen und sagen, naja, wenn es an einem Kindercomic-Buch-Verlag erschienen ist, dann ist es bestimmt ein Kindercomic und ich bin kein Kind mehr, dann muss ich das nicht lesen. Und man natürlich vieles nicht liest, was einem doch wahnsinnig Spaß machen könnte oder einem viel vermitteln könnte. Einfach weil man da auf dem einen Auge dann zu blind ist und es nicht öffnet und sagt, nö, tolles Buch ist tolles Buch, Punkt.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch genau die Mission, die der Kiebitz Verlag halt so verfolgt und weshalb das Buch dort, glaube ich, auch so gut platziert ist. Weil die natürlich, die sagen, wir wollen gute Geschichten erzählen, in Klammern für Kinder, aber halt zum einen nicht kindische Geschichten, nicht Geschichten, die halt nicht auch für Erwachsene funktionieren. Die trauen einfach ihrer Leserschaft was zu. Und das ist was ich absolut wertschätze und was ich als Autorin einfach auch sehr genieße, dass ich dadurch einfach Freiheiten habe, mir eben nicht selber Gedanken um die Zielgruppe machen zu müssen. Also es wurde nichts in diesem Buch zensiert, weil es jetzt nicht zur Zielgruppe passt.
Wahrscheinlich, weil es für alle funktioniert, für alle unterschiedlichen Altersgruppen. Also gerade der Slapstick. Ich glaube, jeder findet da Bezüge, wo er sagt, der 10-Jährige genauso wie die 70-Jährige. Also die 70-Jährige kann wahrscheinlich mit den Rollwehen mehr anfangen als jetzt vielleicht der 10-Jährige, aber da gibt es überall genug Bezugspunkte. Überhaupt Slapstick, das wäre auch nochmal so eine Sache, wo man nachhaken kann. Ich finde, das ist ja unwahrscheinlich schwer. Und das kommt so leicht daher. Aber ich stelle mir vor, das braucht wahnsinnig viel Hirnschmalz und die Kombination Text-Bild, bis man dann so eine Szene, die so leicht daherkommt und man muss lachen, man kann gar nicht anders bei vielen. Das ist eine große Kunst. Aber wie entsteht das, bis es so weit ist?
Das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, auch hier wieder die Cartoons, die haben, glaube ich, so meinen grundsätzlichen Humor geschult oder auch andersrum. Also ich glaube einfach, dass ich, also man muss, glaube ich, so ein bisschen in Situationen lachen können, die nicht zum Lachen sind, die auch einen selber betreffen. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die in der Humorbranche erfolgreich arbeiten, nicht selber total lustig sind. Also ich glaube, dass es viel, viel ernster, wenn nicht sogar traurige Menschen gibt, die in der Humorbranche arbeiten, einfach weil das eine Emotion ist, auf die man erstmal Zugriff haben muss. Ne? Also dieser traurige Clown, der da vor sich hin stolpert, das hat ja alles schon seinen Ursprung. Und ich merke das halt auch bei mir. Es gibt einfach so Comedy, die ich total gern mag, und das ist immer die so dieses komplette Emotionsspektrum bedient. So, und das ist, glaube ich, was den Slapstick dann auch. Also ich habe da durchaus Spaß dran, aber es ist halt nicht nur Slapstick. Ich muss das halt dann sofort wieder mit einer Gegenszene. Muss ich dem was entgegenstellen, wo man dann erstmal wieder schluckt. So, ne? Bei diesem Kaninchen, na klar, hat das totale Verdauungsprobleme durch diese Infusion. Und das ist halt eine Szene, die, also wo das dann so im Hintergrund immer leise pups und wimmert. Also wenn ich das vor Schulklassen lese, die krachen sich natürlich weg. Es ist halt so, oh, da wird gerade gepupst. Aber es ist halt, trotzdem ist es ja ein total trauriger, also hat einen ganz traurigen Hintergrund, der einem so ein bisschen das Lachen auch im Hals stecken lässt.
Weil Medikamente und Chemos sowas bewirken.
Genau. Und das ist was, wo ich, glaube ich, so Spaß dran habe, dass ich das ausreize. Also einfach diese Bandbreite bediene. Das hat alles irgendwie sich gegenseitig verstärkt. Also das Traurige verstärkt das Lustige und andersrum.
Aber das war auch, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wo wir bei dem Thema Kranichsteiner Stipendium und warum wir dieses Buch auszeichnen wollen, hin und her diskutiert haben, dass wir das Gefühl hatten, das Buch hat eigentlich das, was wahnsinnig gute Kinderbücher ausmacht. Es hat mehrere Ebenen. Es kann auf mehreren Ebenen gelesen werden. Es kann einfach nur als Abenteuergeschichte gelesen werden. Es kann als eine Krankheitsgeschichte gelesen werden. Es kann eben mit dem Wissen um, warum pupst dieses Kaninchen jetzt da hinten hinterm Busch. Das kann einen ernsten Hintergrund haben und so verstanden werden. Und es kann natürlich von Kindern, die diesen Hintergrund nicht haben, einfach als Slapstick wahrgenommen werden. Also es hat all diese Ebenen drin. Und es funktioniert immer, ohne dass man alle Ebenen kennen muss. Und das ist halt auch immer ein großer Vorteil für Bücher, wenn sie Erwachsenen auch noch Ebenen mitgeben, die vielleicht für Kinder noch nicht so sichtbar sind, aber beide trotzdem großes Vergnügen an solchen Büchern haben.
Also wir sind gespannt, was als nächstes jetzt dann eben kommt. Du hast es vorhin schon angerissen. Gibt es da schon ein Datum für dein nächstes Oeuvre?
Gibt es bestimmt. Ich habe nur Herbst im Ohr.
Also diesen Herbst. Mhm. Ja. Wunderbar.
Ja, sind wir mal sehr gespannt.
Dann sagen wir nochmal den Titel, dass man weiß, wie es heißt.
Genau, also wie jetzt der finale Titel sein wird, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es Der Bärbeiß mit irgendeiner Unterzeile dann wahrscheinlich sein wird. Genau.
Und im Kibitz Verlag. Ja, dann ist die Zeit fortgeschritten.
Ja.
Und wir danken dir ganz herzlich, dass du hier in diesem Podcast-Wagen zu Gast warst. Das ist ein aufregendes Erlebnis. Wir waren noch nie in einem Podcast-Wagen.
Jetzt schon.
Dass das überhaupt gibt, wussten wir gar nicht, bis unser Produzent, der Kai, gesagt hat, hier in Leipzig, da gibt's einen Podcast, könnt ihr das doch mal machen.
Genau.
Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Dank auch unserem Techniker, der hier da sitzt. Muss man den Namen nochmal sagen.
Andreas,
genau. Vielen Dank, Andreas. Und vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast im Messetrubel.
Und noch viel Spaß auf der Messe und noch viele Entdeckungen und viele spannende Gespräche und ja.
Danke.
Ich danke euch, dass ich hier sein durfte und diese sehr schönen Fragen beantworten. Das hat mir großen Spaß gemacht. Danke.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.